IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Wusstet ihr, dass in Finnland 9 von 10 Väter in Karenz gehen, aber in Österreich nur einer von 20?
Hä? Das ist doch egal. Wen interessiert denn sowas überhaupt?
Was? Wie kannst du denn sowas sagen? Natürlich interessiert uns das. Ich meine, Frauen werden doch immer in die Abhängigkeit von ihrem Mann als Geldgeber gezwungen. Und außerdem resultieren dann daraus Stereotype, die uns doch wohl alle betreffen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 8. Episode Bunte Politik. Heute haben wir eine Diskussionsrunde mit Floci, Jana und Piers.
Wir wollen uns heute mit der Väterkarenz in Finnland und in Österreich beschäftigen und erfahren, wieso denn da so signifikante Unterschiede, vor allem in der Dauer und im Anspruch, herrschen. Ausgangslage dafür war eine Reform des Familienrechts in Finnland, die nun beiden Elternteilen jeweils 160 Tage lang Kinderbetreuungsgeld zuspricht. Das ist insofern ein Paradigmenwechsel in der Familienpolitik, weil er in dem restlichen Europa seinesgleichen sucht, eben auch in Österreich. Und das wollen wir eben heute diskutieren.
Woran, denkt ihr, liegt das?
Naja, ich denke, viele Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsmodellen.
Aber es ist doch bei beiden Nationen das Gleiche, oder? Der Staat zahlt doch immer alles.
Naja, in Österreich ist es so. Laut Esping-Anderson zählt Österreich zum kooperatistischen Wohlfahrtsstaat. Und hier spielt die Rolle der Familie eine enorm wichtige Rolle. Das bedeutet eigentlich, dass in erster Linie die Familie für Familienpolitik zuständig ist, aber der Staat schon eingreift, wenn die Familie diese Leistungen nicht adäquat erstellen kann. Der Leitgedanke ist also, dass der Markt der dominierende Allokationsmechanismus ist, es jedoch in der Gesellschaft schon soziale Verantwortung gibt, die der Staat übernehmen soll und somit eine Korrektur des Marktmechanismus notwendig ist.
Und inwiefern mündet dieses Wohlfahrtssystem in die Geschlechterungleichheit? Gibt es da irgendwelche konkreten Maßnahmen, die das verstärken?
Naja, was mir so auf die Schnelle einfällt, was dieses Male Breadwinner Model unterstützt, ist einerseits die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen PartnerInnen und andererseits das Ehegattensplitting. Das ist eigentlich eine Besonderheit, die in den meisten Industrieländern nicht mehr praktiziert wird, in Österreich jedoch schon. Das bedeutet, dass beide Ehepartner ihr Einkommen zusammenlegen können und somit die gesamte Steuerschuld verringern können, wenn ein Einkommen signifikant höher ist.
Also ich finde, die Erziehung in der Familie ist die wichtigste Instanz. Ich habe da auch mal so ein Paper gelesen, was eine signifikante Relation zwischen der Erziehung in dem eigenen Haushalt bzw. bei den Eltern zu niedrigeren Dropout-Raten in der Oberstufe geführt hat. Aber gibt es überhaupt ein anderes System? Kann man das irgendwie anders machen?
Naja, in Finnland sieht die Sache schon etwas anders aus. Wie für alle nordischen Länder typisch, implementiert auch Finnland das sozialdemokratische Wohlfahrtsmodell. Und es unterscheidet sich schon in einigen Sachen sehr von dem in Österreich. Typisch für Finnlands Politik ist beispielsweise die Betonung von diversen Gleichheitsgrundsätzen und auch die enorme Wichtigkeit von der Vollbeschäftigung generell. Ein Resultat davon ist beispielsweise, dass die Teilzeitquote der Frauen in Österreich 50% beträgt und in Finnland aber allerdings nur 25%. Historisch betrachtet erscheint diese Entwicklung eigentlich logisch, denn in Finnland wurde bereits 1919 das Recht eingeführt, dass Frauen ohne der Zustimmung ihres Ehemanns arbeiten dürfen. In Österreich geschah dies allerdings erst 1975. Konstitutiv für die hohen Vollzeitbeschäftigungsquoten von Frauen waren besonders finnische Gemeinden, welche dazu verpflichtet wurden, Kinderbetreuung für alle Kinder bereits ab dem ersten Lebensjahr anzubieten. Zum Vergleich, in Österreich liegt das Eintrittsalter durchschnittlich bei 3 Jahren. Das begünstigte also auch unter anderem den Übergang von einem männlichen Ernährermodell hin zu einem dualen Ernährermodell.
Aber du Flo, macht das überhaupt Sinn eigentlich? Also wenn man jetzt so über das nachdenkt, was ich vorher gesagt habe, es hat ja eigentlich negative Effekte, wenn man die Kinder früh weggibt. Macht das jetzt wirklich schon, wenn man darüber nachdenkt, macht das Sinn, wenn man sagt, so, dass mein Kind schon ab dem ersten Lebensjahr in den Kindergarten steckt?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, aber ist es nicht wichtig, dass einfach eine Freiheit besteht? Weil wenn in Österreich das Einsatzalter bei 3 Jahren liegt, was geschieht mit den Kindern, bis sie 3 Jahre werden? Wer schaut auf die? Und bei uns ist es eben dann meistens die Mutter. Und ich finde, das ist einfach eine... Daraus resultiert einfach eine finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann. Und in der Zeit, wo sie auf ihr Kind aufpassen muss, kann sie eben nicht arbeiten oder eben nur Teilzeit. Und in Finnland wird einfach schon die Möglichkeit geschaffen, dass man das Kind bereits ab dem ersten Lebensjahr in den Kindergarten stecken kann. Es muss ja nicht sein.
Also was du ansprichst, ist dann so ein bisschen die Rolle von der Flexibilität.
Voll. Und es ist tatsächlich auch so, dass du quasi als Alternative für den Kindergarten ein Geld ausbezahlt bekommen kannst, wenn du eben alleine auf dein Kind aufpassen möchtest und auf Arbeit verzichtet. Aber was ich betonen will, ist einfach, dass es eine Wahlfreiheit herrscht und nicht ein vorgegebenes Modell, in dem man sich entweder fügt oder nicht.
Okay, was du da ansprichst, ist jetzt aber auch eher auf gesamtgesellschaftlicher oder Regierungsebene. Aber könnten wir da vielleicht nicht dem entgegensteuern und vielleicht sagen, dass man in der Unternehmenskultur was ändert, dass man sowas wie Kindergärten in Betrieben oder sowas einführt, dass man dem halt in dem Sinne halt entgegengehen kann und so in die Richtung arbeiten kann?
Also ich finde einfach nicht, dass wir es der Unternehmenskultur überlassen sollten, die Entscheidung für uns zu treffen. Und skandinavische Länder und Finnland eben auch sind, finde ich, das perfekte Beispiel, dass es einfach einen Staat geben sollte, der diese Aufgaben übernimmt, der irgendwie den Rahmen dafür schafft. Und wir wissen aus anderen Beispielen, dass eben meist die Unternehmen nicht diejenigen sind, die die größten Bestrebungen haben, hier Gleichheit zu schaffen und die Männer in Karenz zu schicken. Und wir alle kennen das einfach aus diversen Fragen schon beim Bewerbungsgespräch, ob man irgendwie plant, in den nächsten 5 Jahren ein Kind zu bekommen. Also ich würde nicht sagen, dass sich so eine Kultur bei uns schon etabliert hat.
Aber selbst wenn der Staat diese Rolle übernimmt und den Rahmen schafft, gibt es trotzdem noch Diskriminierungen innerhalb eines Unternehmens. Eben zum Beispiel der als familienfreundlich geltende Arbeitgeber, der das staatliche Gütesiegel dafür bekommen hat, hat seinen Mitarbeiter gemobbt aufgrund dessen, dass er in Väterkarenz gehen wollte. Ihm wurden dann nur noch Aufgaben zugewiesen, die normalerweise PraktikantInnen erledigen. Seine Vorgesetzten haben sogar oft darüber gelacht, was für Aufgaben er bekommt. Dann hat er Vollzeit aufgestockt und musste trotzdem dieselben Aufgaben übernehmen. Also obwohl die Rahmenbedingungen existieren, dass Männer auch in Karenz gehen können, beziehungsweise Väter, wird trotzdem noch das gesellschaftliche Rollenbild, dass die Mutter sich um die Kinder kümmern muss, ist trotzdem noch weiter existent, was sehr problematisch ist. Also kann man auch sagen, dass die gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen auch ein Grund sind.
Okay, also so wie ich das jetzt verstehe, haben wir jetzt eigentlich 2 verschiedene Ansätze, wie wir das erklären könnten. Einerseits ist es so auf legislativer Ebene, also dass der Staat diese Rahmenbedingungen schaffen muss, dass dieser Wandel halt überhaupt passieren kann. Und andererseits ist es aber auch so, dass es starre Rollenbilder in unserer Gesellschaft gibt und dass die Bewegung von der Gesellschaft selbst kommen muss eigentlich, dass da jemals ein Wandel eigentlich passieren kann.
Ich finde, die Gesellschaft bzw. die Kultur spielen hier schon eine sehr große Rolle, denn sie müssen den Wandel veranlassen, damit der Staat Rahmenbedingungen auch effizient implementieren kann. Man braucht nur beispielsweise an das Frauenwahlrecht denken. Dies wurde auch nur eingeführt, weil es viele Proteste gab und eben weil die Gesellschaft diesen Wandel wollte.
Okay, und was ist deiner Meinung nach der bessere Ansatz, Flucci? Was denkst du?
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass irgendwie der Staat erstmal so eine Kultur etablieren muss. Also ich bin einfach der Ansicht, dass sein das definiert das Bewusstsein und deshalb finde ich, eben in Finnland merkt man einfach, dass die staatliche Regelung eben beiden Elternteilen gleich viel Kinderbetreuungsgeld zu gönnen, erst dazu führen wird, dass sich diese, Differenzen in der Dauer der Kinderbetreuung und in der Anspruchnahme der Karenz mehr angleichen wird. Und in Österreich ist das einfach nicht der Fall. Zum Beispiel in Finnland gibt es eine Regelung, dass nur 63 Bezugstage vom Kindergeld auf die, also vom Kinderbetreuungsgeld, auf den Partner übertragen werden können. Das heißt, der Staat schafft hier eigentlich eine wesentliche Limitation, dass eben nicht die Entscheidung gänzlich bei den Leuten bleibt, ob sie nun Gleichheit oder Gleichberechtigung implementieren wollen oder nicht. Und das, finde ich, ist einfach ein wesentlicher Punkt, weshalb hier schon institutionelle Rahmenbedingungen vielleicht erst eine Kultur der Gleichheit etablieren.
Aber prinzipiell, Flo, glaube ich, dass auf politischer Ebene erst Sachen passieren, wenn es aus der Gesellschaft gefordert werden. Also prinzipiell sollte ja die Politik das repräsentieren, was die Gesellschaft eigentlich möchte.
Ja, du hast natürlich nicht Unrecht. Und in Finnland wurde jetzt nach einer, also 2019 waren ja zum Beispiel Parlamentswahlen in Finnland. Und bis dahin regierte die Zentrumspartei, das ist die größte Partei in Finnland, die eher konservativ bis liberal ist. Und die hat eine Koalition geführt mit der konservativen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Perus. Und seit 2019 gibt es aber eine Mitte-Links-Koalition mit der Sozialdemokratischen Partei als führende Partei. Und natürlich könnte man schon behaupten, ja, die Gesellschaft wollte einen Wandel und ja, die Gesellschaft forciert eben diese Kultur der Gleichheit. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass so konkrete Ausgestaltungen wie eben dieses Familienrecht oder diese Novellierung des Familiengesetzes, über das war man sich bei der Wahl noch gar nicht bewusst. Und das ist auch erst letztes Jahr, wurde das erst bekannt gegeben von der finnischen Premierministerin Sanna Marin. Und deshalb denke ich schon, dass hier eine gesetzliche Ausgestaltung schon prägend ist und eben nicht nur ein Resultat von einer gesellschaftlichen Forderung.
Und in Österreich sind diese Rollenbilder noch sehr starr und stark vertreten, denke ich, weil eben aus historischen Gründen und aus eben diesem Wohlfahrtsstaatsmodell, das in Österreich herrscht, die Familie eben so einen hohen Wert hat und die Idee einfach noch besteht, dass Kinder in der Familie erzogen werden sollen.
Ich denke, dass sich diese Rollenbilder auch bei den ArbeitgeberInnen ändern müssen. Denn der Kapitalismus profitiert ja davon, dass der Mann Vollzeit arbeitet und alles reinhackelt und seine Zeit nur darin investiert und die Frau zu Hause bleibt und sich um die Care-Arbeit kümmert.
So, gut. Wir haben jetzt also zwei Länder mit unterschiedlichen Partizipationsraten in der Väterkarenz. Wir können einerseits sagen, dass diese gesellschaftliche Reform in Finnland, bei der ein gleicher Anspruch auf Kinderbetreuungsgelder zu mehr Partizipation der Väter geführt hat. Und in Österreich haben wir viel weniger Väter, die diese Leistung des Staates überhaupt in Anspruch nehmen. Und wir haben uns jetzt zwei Ansätze herausgearbeitet, um diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Ländern erklären zu können. Und Flo, kannst du mir das vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
Voll. Also wir haben, wie besprochen, einen etatistischen Ansatz und einen gesellschaftlichen Ansatz. Der erste geht eigentlich davon aus, dass das soziale Problem der Ungleichheit durch staatliches Handeln gelöst werden kann. Das heißt, der Staat handelt und forciert damit irgendwie eine Kultur der Gleichheit, die so dann in der Gesellschaft gelebt wird. Und der zweite Ansatz, der gesellschaftliche, dreht eben dieses Verhältnis um und geht davon aus, dass die Gesellschaft bereits Gleichheit lebt und dann den Staat dazu zwingen möchte, dass diese Gleichheit eben auch in den Gesetzen verankert wird.
Gut, das war's auch schon mit der 8. Episode Bunte Politik. Wir hoffen, wir haben euch einen guten Einblick verschaffen können in die Politiken von Finnland und Österreich und wünschen angeregte Diskussionen. Thank you.
Want more information? Visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.